Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
Das Ende der Paraden von Ford Madox Ford. Aus dem Englischen von Joachim Utz. Der Mann, der aufrecht blieb. Zweiter Teil.
Der große Zeiger auf Tietjens Armbanduhr zitterte ein wenig wie ein Hygrometer, als er auf die volle Minute rückte. »Wumm«, sagte das pünktliche, ferne Geräusch. Tietjens sagte, »wahrscheinlich geht's jetzt los.«
»Wenn's mich erwischt, Sir, sagen Sie Nancy Truefit, dass ich...«
Sein Mund füllte sich mit einem schrecklichen, salzigen Geschmack und die Unterseite seiner Zunge war trocken. Brust und Herz arbeiteten heftig. Tietjens sagte,
»Junge Burschen wie Sie erwischt es nicht. Außerdem spüren Sie mal den Wind.«
»Sie glauben, der Wind wird Sie aufhalten, Sir?«
»Natürlich wird er Sie aufhalten.«
»Ohne Gas machen die gar nichts.«
Es bleibt ungehörig still. Schritte von jemandem, der rennt. Zuerst auf den Laufplanken, dann auf der trockenen Erde des Grabens.
Tietjens erschrak heftig, tief im Innern.
»Es geht los.«
»Jemand hat's da eilig.«
»Das Klopfen am Tor in Macbeth.« Sie fangen an. Es geht los.
Wumm, wumpri. Wumm, wumm, wumm. Es waren die, die wie schwere Trommelschläge klingen.
Sie machen pausenlos weiter. Ungeheuer große Trommeln, die so richtig Freude an der Sache haben. Man weiß doch, wie es in einem Opernorchester ist, wenn der Bursche mit den großen Trommelschlägeln so richtig loslegt. Dann klopft einem das Herz wie wahnsinnig.
Tietjens Herz klopfte genauso. Der Trommler schien überzuschnappen. Er war nie gut darin gewesen, Geschütze am Geräusch zu erkennen. Er hätte gesagt, es handelte sich um Flugabwehrkanonen. Und er erinnerte sich, dass einige Minuten lang das Dröhnen von Flugzeugmotoren die ungehörige Stille durchdrungen hatte. Doch war dieses Dröhnen so normal, dass es zur Stille gehörte, wie die eigenen Gedanken. Ein gefiltertes und in sich selbst vertieftes Geräusch, das von oben heruntertrieb. Mehr wie ein feiner Staub als ein Geräusch.
Ein vertrauter Ton sagt Dö. Granaten klingen immer griesgrämig. Wie nach einer langen, langen Reise sagen sie müde, wobei sie das Ü besonders lange halten. Und dann kommt das Meck, wenn sie explodieren.
Dies war der Beginn des Angriffs.
Aber jetzt geht's los. Na gut. Die Granate klingt schwerer und griesgrämiger als üblich. Planlos.
Sie schien nicht höher als 6 Fuß über seinen Kopf hinweg zu fliegen. Und 20 Yards weiter hügelaufwärts, sagte sie unsichtbar plopp.
Ein Blindgänger. Wahrscheinlich war die Granate gar nicht auf den Graben gezielt gewesen. Vermutlich nur ein Fliegerschrapnell, das nicht explodiert ist.
Die Deutschen verschossen eine Menge Blindgänger in diesen Tagen.
Bitte, Sir, wenn es Ihnen recht ist.
Keuchen. Sie müssen mit zum Colonel kommen. Keuchen.
Kommen Sie.
Der Melder konnte gar nicht aufhören zu keuchen.
So schnell wie möglich.
Zügig ging Tietjens durch die Gräben zurück. Er hastete nicht. Er war fest entschlossen, dass die Männer ihn nicht hasten sehen sollten. Selbst wenn der Colonel sich weigern sollte, sich seines Kommandos entheben zu lassen.
Sie glauben, der Wind wird Sie aufhalten, Sir? 1, 2. 2, 3. Ohne Gas machen die gar nichts. 1, 2. 2, 3. Wumm, wumm, wumperi. Das Klopfen am Tor in Macbeth. Wumm. Sie fangen an. Wumperi, wumm, wumm. Es geht los. In Macbeth. 1, 2, 2, 3. Pumperi, bum, bum. Ungeheuer große Trommeln. Bum, bum, pumperi. Sie glauben, der Wind wird Sie aufhalten, Sir? Pumperi, bum, bum. Ohne Gas machen die gar nichts. 1, 2, 2, 3.
Also passen Sie auf, Tietjens. Borgen Sie mir 250 Pfund. Man sagt, Sie seien ein gottverdammt reicher Kerl. Meine Konten sind leer.
Ich habe eine üble Krankheit. Alle meine Freunde haben mich im Stich gelassen.
Wenn ich nach Hause fahre, werde ich eine Strafanzeige an den Hals kriegen. Aber ich habe keine Kraft mehr. Ich muss nach Hause.
Er hatte den Colonel in seinem Keller angetroffen. Es war wirklich und tatsächlich ein Keller, der Rest von dem, was einmal ein Bauernhaus gewesen war. Auf der Kante seines Feldbettes sitzend, in Shorts und Khaki-Hemd, das am Hals weit offen stand.
Sie glauben, Sie könnten das Bataillon kommandieren? Haben Sie irgendwelche Erfahrungen? Anscheinend wollen Sie mir nahelegen, 2 Monate Urlaub zu nehmen.
Der Colonel hatte ihn eindringlich angeschaut, sonst nichts. Regungslos saß er da und ließ seine langen Arme, die bis zu den Ellenbogen entblößt waren, über die weit auseinanderstehenden Knie hängen.
Ich bin nicht gesund und bin Ihnen verpflichtet. Die Männer mögen Sie wohl.
Mich haben Sie satt, stieß er hervor. Verdammtes Pech, das alles.
Ich hätte mein Bataillon gerne einem übergeben, der es kennt. Denke mal, ich könnte Sie loswerden, wenn ich einen schlechten Bericht über Sie schreibe. Vielleicht auch nicht. General Campion hat Sie herverlegt, oder? Das heißt, Sie seien sein Bastard.
Er ist mein Pate.
Saupech, sagte der Colonel.
Und McKinney ist übergeschnappt. Glatt übergeschnappt.
Einige Worte konnte Teachens nicht verstehen. Der Krach rollte wie eine schwere Wolke den Hügel herab. Der Colonel redete weiter und Teachens entging eine Menge von dem, was er sagte. Wie durch eine Lücke hörte er dann:
Ich werde mir ganz bestimmt nicht mit einem schlechten Bericht über Sie die Finger beim General verbrennen, um McKechnie zurückzubekommen. Der ist verrückt. Nicht geeignet.
Wieder wälzte sich der Krach herein.
Nein, bleiben Sie da, wo Sie sind. Ist kein Angriff. Es wird keinen Angriff geben. Ist nur eine kleine, kannst am Geräusch erkennen, das sind 4 Zweier. Kein wirklich schweres Zeug dabei.
Er fügte hinzu:
Hören Sie es?
Und zeigte zur Decke.
Das hier ist nicht der richtige Ort für Sie. Auch nicht für mich. Das ist ein Krieg der jungen Männer. Sie und ich gehören zu den Alten. 3,5 Jahre Krieg haben mich erledigt. Bei Ihnen werden 3,5 Monate reichen.
Finster schaute er in den Spiegel, der vor ihm stand.
Du bist ein hoffnungsloser Fall!
Dann nahm er den Spiegel, hielt ihn einen Augenblick lang mit einem entblößten weißen Arm in die Luft und schmetterte ihn gegen die rohe Steinmauer hinter Teachens. Die Splitter fielen klirrend zu Boden. Unverwandt starrte er Teachens an.
Also passen Sie auf.
Mit der sonderbaren Miene eines Mannes, der gerade eine neckische, witzige Scherzfrage gestellt hat.
Sie leihen mir die 250 Pfund?
Das kann ich nicht. Aber ich bürge für eine Überziehung bei Ihrer Bank. Für 250.
Na also, er blieb doch der Mann, der mechanisch Geld ausleiht. Er war froh darüber.
Sie sollten mir besser Ihre Adresse geben.
Seine Gedanken waren ein wenig ins Schweifen geraten, einfach weil zu viel geredet worden war.
Ich nehme an, dass Sie für eine Weile ins Rotkreuz-Lazarett Nummer 9 in Rouen gehen.
Mein Gott, was soll das?
Der Colonel sprang auf.
Ich ins 9. Ich habe Krebs. Eine große Geschwulst in der Achselhöhle.
Er strich mit der Hand über die nackte Haut durch die Hemdöffnung und sein langer Arm verschwand darin bis zum Ellbogen. Bis dahin hatte der Schweiß Perlen auf seiner Stirn gebildet. Jetzt war sie ganz nass und glänzte.
Sie haben sich nicht untersuchen lassen, also können Sie auch nicht wissen, ob es Krebs ist. An Ihrer Stelle würde ich sofort zum Arzt gehen. Mein Angebot steht immer noch.
Oh, aber ich hab's nun mal, sagte der Colonel mit einer Miene grenzenloser Weisheit.
Mein alter Herr, mein Chef hat es gehabt. Einfach so. Hat keiner Menschenseele was davon gesagt. Bis 3 Tage vor seinem Tod. Ich sage es auch niemandem.
Ich glaube, ich werde jetzt in die Gräben gehen, Sir. Es gibt eine nasse Stelle.
Er musste nur, wie hieß es, einen Ort finden, um allein mit dem Himmel zu sein. Als er draußen war, wurde es offenbar, immer offenbarer. Die Nachricht, dass General Campion dieses Kommando übernehmen würde, hatte Teachens gesamte Weltsicht verändert. Dies war ein Abnutzungskrieg.
Ein dummes Spiel, soweit es das Töten von Männern betrifft.
Aber es war keine uninteressante Beschäftigung, wenn man es als Kampf verschiedener Hirne sah, die über die ganze unterm Sonnenlicht ausgebreitete Landschaft verteilt waren. Dafür, dass sie diese enorme Menge an Munition und Hirnkapazität einsetzten, töteten sie nicht so viele Männer.
Nimmt man 6 Millionen Männer, rüstet sie mit Totschlägern und mit Backstein gefüllten Strümpfen und Messern aus und lässt sie auf weitere 6 Millionen ähnlich Bewaffneter los, wäre nach 3 Stunden 4 Millionen auf der einen und alle 6 Millionen auf der anderen Seite tot.
Soweit es das Töten betraf, war es also wirklich ein dummes Spiel. Das geschah, wenn man sich in die Hände der angewandten Wissenschaft begab. Denn alle diese Dinge wurden nicht von Soldaten erdacht, sondern von bärtigen, brillentragenden Kreaturen, die durch Vergrößerungsgläser schauten.
Die Kreaturen auf unserer Seite wären natürlich glatt rasiert und weniger geistesabwesend. Als Schlechter sind sie effizient, weil sie es ermöglichen, Millionen von Männern in Marsch zu setzen. Wenn man nur Messer hat, kann man sich nicht schnell bewegen. Andererseits tötet ein Messer mit jedem Streich. Trotzdem stellt man Millionen von Männern einander gegenüber, die aus 100 Yards Entfernung mit Gewehren aufeinander schießen, die nur selten treffen. Diese Erfindung ist also vergleichsweise ineffizient und zieht alles in die Länge.
Und plötzlich war es langweilig geworden. Wahrscheinlich stand ihnen ein Tag bevor, an dem die Deutschen, während ihre Nachrichten um die Welt flitzten, sich bis zum Äußersten anstrengen würden, ein paar von Tietjens Männern zu töten. Und Tietjens seine ganze Aufmerksamkeit darauf richten würde, auch nicht nur einen einzigen Mann zu verlieren. Und am Ende des Tages würden sie alle sehr müde sein, und die armen, verdammten Männer würden sich an die Arbeit machen müssen, so schnell wie möglich ihre Gräben auszubessern. Das war ihr normales Tagwerk.
»Wir müssen uns um die Maschinengewehrstellung kümmern. Bleiben Sie jetzt hier und sorgen Sie dafür, dass die Burschen den Kopf unten halten. Und schicken Sie sie zurück, falls die Hunden Anstalten machen, uns mehr von ihrem Dreck rüberzuschicken.«
»One, two, two, three.«
»Borgen Sie mir 250 Pfund. Man sagt, Sie seien ein gottverdammt reicher Kerl. Meine Konten sind leer. Ich habe keine Kraft mehr. Ich habe Krebs. Eine große Geschwulst in der Achselhöhle.« Er strich mit der Hand über die nackte Haut, durch die Hemdöffnung. Schweißperlen auf seiner Stirn.
One, two, two, three.
Aber ich sage es niemandem.
Bumperi, bum, bum.
Schweißperlen auf seiner Stirn.
Bum, bum, bumperi.
Borgen Sie mir 250 Pfund. Man sagt,
bumperi, bum, bum.
Sie seien ein gottverdammt reicher Kerl.
Ohne Gas machen die gar nichts. One, two, two, three.
Meine Konten sind leer. Ich habe keine Kraft mehr.
Auf der Rückseite des ansehnlichen Erdhaufens legte sich Tietjens in die Sonne. Er musste allein sein, um über seine Gefühlslage und die Maschinengewehre nachzudenken. Er war hungrig. Seit 7 Uhr am vorigen Abend hatte er fast nichts mehr gegessen und war die meiste Zeit auf den Beinen gewesen. Er schickte den Lance Corporal zum Unterstand von Kompanie A, um zu fragen, ob sie ihm ein Sandwich und etwas Kaffee mit Rum verehren könnten. Die verdammten Hunden. Sie standen zwischen ihm und Valentine Wenop. Gingen sie nach Hause, könnte er ganze Nachmittage bei ihr sitzen und mit ihr reden. Dafür waren junge Frauen da.
Man verführt eine junge Frau, damit man seine Gespräche mit ihr zu Ende führen kann. Das kann man nicht, ohne mit ihr zusammenzuleben. Man kann nicht mit ihr zusammenleben, ohne sie zu verführen. Ist aber Nebensache. Entscheidend ist, dass man ansonsten kein Gespräch führen kann.
Man kann Gespräche nicht an Straßenecken zu Ende führen, nicht in Museen, nicht einmal in Salons. Vielleicht ist man nicht in Stimmung, wenn sie in Stimmung ist, für das innige Gespräch, das die endgültige Gemeinschaft zweier Seelen ausmacht.
Für beide müsste es möglich sein zu warten, eine Woche, ein Jahr, ein ganzes Leben lang, bis man zu diesem entscheidenden, innigen Gespräch gelangt und es dann zu Ende führt.
Einen Brief muss er ihr schreiben. Was in aller Welt sollte sie von diesem Gentleman halten, der ihr einst ungehörige Anträge gemacht hatte, der dann zurückgescheut war, bis dann gesagt hatte oder vielleicht nicht einmal bis dann und davongelaufen war?
Ja, ohne einen Brief zu schreiben. Nicht mal eine Ansichtskarte. Seit 2 Jahren. Eine Art Hamlet oder ein Schwein. Hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich mit Ihnen zusammenleben möchte, sobald dieser Zirkus hier vorbei ist. Sie werden Anstalten treffen, sich mir unmittelbar nach Ende der Feindseligkeiten zur Verfügung zu stellen. Bitte. Unterzeichnet Xtofer Tietjens, diensttuender kommandierender Offizier, 9. Glams.
Die Lerchen beschimpften aber wirklich die deutschen Geschütze. Wie von Sinnen schrien sie unablässig Beleidigungen und Drohungen.
Bis eben haben sie sich vergleichsweise rar gemacht. Und jetzt wimmelt der Himmel von Lerchen. Tausende, Zehntausende singen hoch über den Köpfen, verschwinden im Licht. Man könnte fast sagen, es ist das Zeichen, dass die Deutschen wieder auf uns schießen werden. Wunderbarer Instinkt, den der Allmächtige in ihre kleinen Brüstchen gesenkt hat.
Haben Sie was zum Essen bekommen, Corporal?
Der Lance Corporal versuchte, auf der Schräge des Erdhaufens das Gleichgewicht zu halten. Er errötete, rieb die rechte Fußsohle an der Innenseite des linken Fußes, während er in seiner rechten eine kleine Blechkanne und eine Tasse trug, in der linken ein makelloses Handtuch, das einen kleinen Würfel enthielt. Teachens überlegte, ob er zuerst vom Kaffee mit dem Rationsrum trinken sollte, um seinen Appetit auf die Sandwiches zu steigern, oder ob er zuerst die Sandwiches essen sollte, um dadurch mehr Durst auf den Kaffee zu bekommen.
Geschickt, der Lance Corporal, stellt Kaffeekanne, Tasse und Handtuch auf einem flachen Stein ab, der aus jenem Erdhaufen herausragt. Aufgeschlagen wird das Handtuch zur Tischdecke, auf der ein Stapel himmlischer Sandwiches erscheint. Er selbst hat eine halbe Dose warmes Hammelfleisch mit grünen Bohnen gegessen, sagt er.
Teachens lächelte, als er dem Jungen bei der Arbeit zusah. Er sagte, er komme ihm vor wie ein richtiger Chef. »Nein, noch kein Chef, Sir«, sagte der Junge. An das Schanzgerät hinter seiner Hüfte hatte er einen Feldstuhl gehängt. Er sei erster Assistent eines der Chefköche im Savoy gewesen.
»Ich wollte nach Paris, als sogenannter Marmiton, Sir.«
Mit seinem Schanzgerät stach er eine ebene Fläche vor dem flachen Stein aus. Auf das planierte Stück stellte er den Feldstuhl.
»Haben Sie eine weiße Mütze und einen weißen Kittel getragen?«
Es gefiel ihm, sich den blonden Jungen, der Valentine Wenop ähnlich sah, ganz in kleidsamem Weiß vorzustellen. Der Lance Corporal sagte,
»Nein, das hat sich geändert, Sir.«
Er stand neben Teachens und rieb unaufhörlich die Innenseite seines Fußes. Er betrachte Kochen als eine Kunst. Er wäre lieber Maler geworden, aber seine Mutter habe nicht genug Geld. Während des Krieges sei die finanzielle Quelle versiegt. Wenn der kommandierende Offizier nach dem Krieg ein gutes Wort für ihn einlegen könnte, er nehme an, dass es nach dem Krieg schwierig sein werde, einen Job zu bekommen. All die Widerlinge, die aus der Armee ausgeschieden seien, alle vom Königlichen Armeeversorgungskorps, alle, die bei der Nachrichtentruppe gewesen seien, werde man vorziehen.
Wie man so sagt, Sir. Je weiter weg von der Front, desto besser der Sold. Und die Aussichten sind's auch.
Sie werden schnell einen Job bekommen. Ihre Sandwiches vergesse ich nicht.
Er wollte Valentine Wenop schreiben, halten Sie sich zu meiner Verfügung, bitte. Dann seine Unterschrift.
Das Verwerfliche. Schlimmer als verwerflich. Man verführt nicht das Kind des ältesten Freundes seines Vaters.
Ich werde es selbst schwer genug haben, nach dem Krieg einen Job zu bekommen.
Nicht allein die junge Frau zu verführen, sondern auch sie zu bitten, ein Leben in bemerkenswert prekären Umständen mit ihm zu führen. So etwas tut man nicht. Der Lance Corporal sagte, »Oh, Sir, nein.«
»Sie nicht, Sir. Sie sind Mr. Teachens von Groby.«
Oft Sonntagnachmittags sei er auf Groby gewesen. Seine Mutter stamme aus Middlesbrough oder eher Southbank.
»Der Brunnen in Groby, der soll 320 Fuß tief sein und die Zeder an der Ecke 160 Fuß hoch.«
»Ja, der Brunnen ist also doppelt so tief, wie der Baum hoch ist«, sagte der Junge. »Oft hat er Steine in den Brunnen geworfen und gehorcht. Sie machen ein erstaunlich lautes Geräusch und lang, wie verrückt gewordene Echos.«
Der Junge hatte oft Mr. Teachens, den Vater, gesehen und ihn und Mr. Mark und Mr. John und Miss Eleanor. Einmal habe er Miss Eleanor ihre Reitpeitsche aufgehoben, als sie fallen gelassen habe.
»Es scheint, die deutschen Granaten kommen wieder zurück. Gehen Sie und fordern Sie den Captain auf, sein Arbeitskommando in Deckung zu bringen.«
Teachens wollte nie mehr auf Groby leben. Die feudale Atmosphäre war weg. Er wollte mit dem Himmel allein sein. Er trank seine letzte Tasse warmen, gesüßten Kaffee mit einem Schuss Rum darin. Er holte tief Luft. Man stelle sich vor, dass man nach einem tiefen Schluck warmen, mit Kondensmilch gesüßten Kaffee mit einem Schuss Rum darin zufrieden Luft holt. Vermutlich erprobten die Hunnen ihr neues österreichisches Geschütz, methodisch, mit endloser Gründlichkeit. Das heißt, wenn es dieses neue österreichische Geschütz gab, vielleicht gab es das gar nicht. Bei der Division hatte es große Aufregung wegen einer solchen Waffe gegeben. Jeder war angewiesen, sich jede mögliche Information darüber zu verschaffen, und es hieß, sie verschieße ein Projektil von bemerkenswert hoher Sprengkraft. Er spürte, dass sich unter ihm die Erde etwas bewegte. Das letzte Geschoss musste ziemlich nahe gewesen sein. Das Geräusch, das sich jetzt in so regelmäßigen Abständen wiederholte, hatte er nicht wahrgenommen. Aber dass es in der Erde bebte, nahm er wahr. Es war ein Krach, dass es finster zu werden schien. Es war eine seelische Finsternis. Man konnte nichts denken. Ein finsteres Zeitalter. Die Erde bewegte sich. Längliche Fetzen flüssigen Schlamms umringten ihn in der Luft. Gleich schwarzen Pfannkuchen, die einer in die Höhe wirft. Er dachte, Gott sei Dank.
Gut, dass ich hier nicht geschrieben habe. Wir werden in die Luft gejagt. Die Erde wälzt sich herum, wie ein müdes Flusspferd. Langsam, 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 wie im Film. In Zeitlupe. Die Erde bleibt in Bewegung. Unendlich lang.
One, two, two, three. Explodiert. Explodier! Explodier! Pop, pop! Pop, 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 pop! Etwas ist explodiert! Neben mir! Left, right! Right, left! Kann mich nicht erinnern! Pop, pop! Right, left! Pop, 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 pop! Left, right, left! Pop, 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 pop! Mein Gedächtnis! Mein Gedächtnis, Flitchen. Ohne Hirn, ohne Hirn, ohne Hirn. Right, left. Pop, 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 pop. Left, right, left. Explodiert. Explodiert. Pop, 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 pop.
Die Erde saugt langsam und ruhig an den Füßen. Sie verleibt sich die Waden ein, die Schenkel. Umschließt alles oberhalb der Hüfte.
Da die Arme frei waren, sah er aus, als säße er in einer Rettungsboje. Die Erde schob ihn langsam vorwärts. Sie war irgendwie kompakt. Über ihm stand ein Mann.
Ein Mann. Ungeheuer groß.
Er wirkte ungeheuer groß, weil Tietchens Gesicht auf einer Höhe mit seinem Koppel war. Aber in Wirklichkeit war es ein kleiner Tommy, ein Cockney namens Cockshot.
Es ist Cockshot, er zieht an den Armen.
Tietchens versuchte, sich mit den Füßen abzustoßen.
Nein, doch nicht mit den Füßen. Kriechen, ja, tut gut. Sich vorwärts schieben, auf den Hüften und den Ellbogen.
Man zog ihn heraus. Der Corporal sagte, der Kompanieführer, Sir.
Er ist tot, Sir. Glatter Kopfschuss.
Es ärgerte Tietchens, dass es hier eine weitere Kopfverletzung gegeben hatte. Offenbar konnte er ihnen nicht entkommen.
War nicht mal 22. So alt wie ich, Sir.
Im Verbindungsgraben, angelehnt an das Wellblechstück, auf dem ein großes A aus weißer Kalkfarbe prangte, in einem makellosen, leichten Burberry sowie mit einem leichten, elegant wirkenden Blechhut auf dem Kopf, stand eine schmächtige Gestalt.
Left, right, right, left.
Wie zum Teufel schafft es so einer, sein Blechhut elegant aussehen zu lassen?
Pop, 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 pop.
Die Gestalt trug Jagdgärte und Sporen.
Pop, 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 pop.
An General auf Inspektion. Der General sagte wohlwollend, wer sind Sie?
Und wo zum Teufel ist der Offizier, der dieses Bataillon befehligt? Warum ist er nirgends aufzutreiben?
Er fügte hinzu, Sie sind abstoßend schmutzig.
One, two, two, three.
Schmutzig wie ein Neger. Nehme an, Sie haben eine Erklärung dafür.
Es war General Campion, der Tietchens ansprach. Mit einer Mordswut, er stand stramm wie eine Vogelscheuche. Tietchens sagte,
mein Name ist Tietchens. Stellvertretender Kommandeur. Jetzt vorübergehend Kommandeur. Man hat mich nicht finden können, weil ich verschüttet war. Vorübergehend.
Du bist das. Guter Gott, du? Ich komme gerade aus London.
Und bei Gott, keine Sekunde länger, als bis ich hier übernommen habe, behältst du das Kommando über eins meiner Bataillone. Man hat mir gesagt, das hier sei das schneidigste Bataillon der Einheit.
Er schnaubte vor Empörung und fügte hinzu:
Und du? Du schlenderst hier herum mit den Händen in den Hosentaschen.
Da die Geschütze verstummt waren und auch die Lerchen eine Pause eingelegt hatten, war völlige Stille eingetreten.
Ich habe einen kleinen Kratzer abbekommen, Sir. Habe in meinen Taschen nach dem Verbandspäckchen gesucht.
Ich wünsche weder Ihre Hilfe noch Ihre Auskünfte.
Er fügte hinzu, Sie können abtreten.
Man hat mir von einem verdammt schneidigen Offizier berichtet, der hier das Kommando hätte. Sein Name war... Ach, tut nichts zur Sache. Abtreten!
Lügen! Weiter! Immer weiter!
Betrügen!
Immer weiter! Und betrügen! Immer weiter! Blinder Wille!
Schreckliche Angst!
Keine Fantasie! Fantasie! Schreckliche Angst! Blinder Wille!
Aber sie bewegen sich weiter!
Jeder Einzelne! Keine Fantasie! Sie bewegen sich!
Lügen und betrügen.
Weiter! Immer weiter!
Lügen!
Immer weiter!
Und betrügen!
Immer weiter! War schon immer so.
Folgendes. Tietjens wollte mit dem Himmel allein sein. Er trank seine letzte Tasse warmen, gesüßten Kaffee. Mit einem Schuss rum. Man konnte nichts denken.
Ein finsteres Zeitalter.
Left, right, left.
Kriechen, ja, tut gut.
1, 2, 3.
In Zeitlupe. Sich vorwärts schieben. Auf den Hüften und den Ellbogen.
Ja.
Mein Name ist Tietjens.
Tut gut.
Man hat mich nicht finden können, weil ich verschüttet war. Vorübergehend.
Den Platz zu betreten war wie plötzlich tot zu sein. So still und so regungslos erschien es dort jemandem, der erst vor so kurzer Zeit von der zahllosen Menschenmenge herumgestoßen und von nicht enden wollendem Geschrei betäubt worden war. Das Geschrei hatte so lange angehalten, dass es den Anschein von etwas Beständigem und Gleichbleibendem angenommen hatte, wie das Leben. Daher erschien die Stille wie der Tod. Und den Tod trug sie jetzt in ihrem Herzen. Sie war im Begriff, einem Wahnsinnigen in einem leergeräumten Haus gegenüberzutreten. Sie hatte erwartet, die Klinke einer Tür niederzudrücken, die in ein hohes, leeres Zimmer führte. In einem durch Fensterläden verdunkelten Raum würde sie ihn erblicken, wie er gerade misstrauisch über die Schulter schaute, ein grauer Dachs oder Bär bei einer seiner düsteren Beschäftigungen ertappt. Aber es gab keinen letzten Augenblick. Er stürzte ihr entgegen, dort draußen, mehr wie ein Löwe.
Ganz und gar grau, mit glänzendem grauem Haar. Unterm Arm ein winziges Möbelstück, vielleicht eine Schatulle. Was hat er vor? Er fummelt in der Tasche der unförmigen Hose.
Ich will dieses Ding hier verkaufen. Warte hier.
Er hatte einen Wohnungsschlüssel hervorgeholt. Er schnaufte fürchterlich neben ihr, die Stufen hinauf. Er war neben ihr. Neben ihr. Neben ihr.
Hast du mich rufen lassen?
Nein.
Dann?
Geh rein. Ich wollte gerade...
Warte!
Sie war in seinem Haus. Wie ein Kind. Er hatte sie nicht holen lassen. Wie ein Kind, das auf der Schwelle zu einer ungeheuren, finsteren Höhle steht und den Mut verliert. Hinter ihr sagte er keuchend...
Warte hier!
In die Diele fiel etwas mehr Licht. Das kam daher, weil er nicht mehr in der Tür stand.
Er stürmt die Stufen hinab. Die Stiefel, riesig. Er hat schwere Schlagseite wegen dieses Möbelstücks, das er unterm Arm hat.
Geh rein!
Es ist wirklich grotesk.
Sie schloss die Tür so sanft, als küsste sie ihn auf die Lippen. Es war ein Symbol. Es war der Tag des Waffenstillstands. Eigentlich sollte sie hinausgehen. Nein, sie durfte nicht weggehen. Sie durfte nicht. An diese Nacht würden sich noch ferne Generationen erinnern.
Solange es noch jemanden gibt, der diese Nacht miterlebt hat, wird man fragen, was hast du in der Nacht des Waffenstillstands gemacht? Mein Geliebter ist mein und ich bin sein.
Sie stieß die Tür zu dem leeren Zimmer auf. Vielleicht kam er zurück, um sie umzubringen.
Von sexuellen Zwangsvorstellungen ausgelöster Wahnsinn endet nicht selten in Mord. Was hast du in der Nacht des Waffenstillstands gemacht? Ich wurde in einem leeren Haus umgebracht.
Aber zweifellos würde er sie bis Mitternacht am Leben lassen. Vielleicht hatte er gar keine sexuellen Zwangsvorstellungen. Sie hatte nicht die Spur eines Beweises dafür, dass er welche hatte. Eher im Gegenteil. Das Telefon hatten sie hier gelassen. Sie sollte ihre Mutter anrufen, um jene Eminenz in schlampigem Schwarz mit ein paar violetten Bändern darin über den schwerwiegenden Schritt zu informieren, den ihre Tochter... Was hatte ihre Tochter denn vor? Etwas verzagt griff sie nach dem Telefon. Es musste getan werden. Sie konnte nicht mit Christopher Teachens zusammenleben, ohne es zuerst ihrer Mutter zu sagen. Ihre Mutter musste die Möglichkeit erhalten, sie davon abzubringen.
Aber dieses Ding ist tot. Kein Rauschen kommt aus seinem Schlund. Und wenn man das kleine Ding an der Seite rauf und runter stößt, klingelt es nicht. Vermutlich abgeschaltet. Weil er nicht bezahlt hat.
Oder er hatte es abgestellt, damit sie nicht nach der Polizei schreien konnte, wenn er sie erwürgte. Auf jeden Fall waren sie abgeschnitten. Sie würden in der Nacht des Waffenstillstands abgeschnitten sein von der Welt. Nun, vielleicht würden sie für immer abgeschnitten sein. Er hatte sie nicht rufen lassen. Dieser Mann, der ihr einmal einen Liebesantrag gemacht hatte und dann ohne ein Wort davongegangen war und ihr nie auch nur eine Ansichtskarte geschickt hatte. Linkisch, hochmütig. Gab es eine andere Bezeichnung für ihn? Es konnte sie nicht geben. Demnach hätte sie sich gedemütigt fühlen müssen, aber sie tat es nicht. Sie fürchtete sich, als sie die große Treppe hinaufschlich und in einen großen Raum trat. Einen sehr großen Raum, ganz in Weiß. Auch hier mit Verfärbungen an den Wänden, wo man etwas weggenommen hatte.
Der Raum ist bewohnt. Jemand hat sein Lager aufgeschlagen. Ein Offiziersfeldbett. Ein Allzweckbett. Ein Stuhl. Ein Eimer. Mit einer Schnur als Henkel. Ein Waschbecken. Ein Tisch.
Das Bett war mit einem braunen Wollschlafsack zugedeckt. Sie hatte entsetzliche Angst. Je tiefer sie in das Haus vordrang, desto mehr lieferte sie sich ihm aus.
Nur das Telefon. Es klingelt und klingelt. Darin, darin, darin. Es kommt genau von unter den Füßen. Nein, von unter dem Podium. Die Hörmuschel liegt auf dem Podium.
Valentine hatte es nicht bewusst gehört, weil sie geglaubt hatte, das Telefon sei abgestellt. Wer achtet schon auf ein abgestelltes Telefon? Ihr war, als spräche sie ihm direkt ins Ohr, so durchdrungen war sie von ihm.
Wer sind Sie?
Man sollte eigentlich nicht jeden Telefonanruf annehmen, aber man tut es automatisch. Diesen Anruf hätte sie nicht annehmen sollen. Sie war in einer kompromittierenden Situation. Was hast du am Tag des Waffenstillstands gemacht?
Dann bist du also doch dort.
Eine schwere alte Stimme sagte, Valentine. Sie schrie auf.
Oh, Mutter, aber er ist nicht hier. Er ist nicht mit mir zusammen hier gewesen. Ich warte hier nur.
Sie fügte noch hinzu, das Haus ist leer.
Ist es nötig, das zu tun? Meine kleine Valentine.
Sie schluchzte. Plötzlich hörte sie auf zu schluchzen.
Hör zu, Mutter. Ich glaube, ich werde sterben, wenn ich nicht mit ihm leben kann. Ich habe zu lange gewartet. All diese Jahre.
Sie wollte es wie ein kleines Kind machen, das seiner Mutter die Wahrheit beibringen muss.
Ich kann nicht, Mutter.
Bei jedem Satz wurde ihr Körper herumgewirbelt wie von einer Welle.
Ja, ich werde kommen.
Sie dachte, das gäbe es nur im Theater. Die Stimme ihrer Mutter löste Qualen in ihr aus.
Mutter, wenn du es befiehlst, werde ich zu dir zurückkehren.
Das Telefon summte in E-Dur, versuchte es mit B-Dur, kehrte dann zurück zu E-Dur.
Befiehl mir, dass ich zurückkommen soll, oder es ist zu spät. Mutter!
Ich kann nicht von dir verlangen, einen Weg einzuschlagen, der für immer dein Unglück bedeuten würde.
Das »Ich kann nicht« war wie eine Stichflamme der Qual. Valentine fröstelte, das war grausamer Druck. Ohne Zweifel tat ihre Mutter ihre Pflicht, aber es war grausamer Druck. Es war sehr kalt, der November ist ein kalter Monat. Von der Treppe her hörte sie Schritte. Sie zitterte.
Oh, er kommt! Er kommt!
Sie wollte sagen, rette mich. Sie sagte, geh nicht weg.
Geh nicht. Geh nicht weg.
Im selben Augenblick sagte ihre Mutter,
wenn das Christopher ist, will ich mit ihm sprechen.
Vom Mundstück weg sagte sie, lass uns hinausgehen.
Oh ja, lass uns rausgehen. Waffenstillstand.
Er war zu ihr geschwommen und hatte das Telefon in seine Linke genommen.
Meine Mutter möchte dich sprechen.
Eine von den Fensterscheiben war sehr alt, gewölbt und hatte einen purpurnen Schimmer.
Christopher Tietjens am Apparat?
Es fiel ihm keine gesuchtere Wendung ein, dem großen, sprachlosen Kerl. Er hörte das Telefon aus einer finsteren Tiefe sagen, wie geht es dir, mein lieber Junge?
Wie geht es dir, mein Lieber? Jetzt bist du in Sicherheit. Für immer. Valentine glaubt, dass du krank bist. Wirklich sehr krank. Sie ist zu dir gekommen, weil sie das glaubt.
Ein Gefühl der Enttäuschung flog ihn an. Entmutigung.
Dann ist sie also nicht gekommen, weil... Aber natürlich ist sie das nicht. Aber vielleicht hat sie gewollt, dass... Am Tag des Waffenstillstands. Könnte ja sein.
Er war sehr dünnhäutig. Kämpchen, dieser alte Teufel. Trotzdem sollte man nicht so dünnhäutig sein. Respektvoll sagte er, oh, es war mehr seelisch als körperlich.
Obwohl ich eine ordentliche Lungenentzündung hatte.
Weiterhin sagte er, dass General Campion ihm das Kommando über die Eskorten übertragen hätte, die deutsche Kriegsgefangene durch die Verteidigungslinien mehrerer Armeen nach hinten führen mussten. Es habe ihn fast um den Verstand gebracht.
Ich finde es unerträglich, ein widerlicher Gefängnisaufseher zu sein.
Unten pochte der Türklopfer dreimal hintereinander, aber der Hall verlängerte das Geräusch.
Ich werde Sie wegschicken, bevor Sie nochmal klopfen können.
Als sie den Raum verließ, musste sie einfach noch das Ende des Satzes abwarten, den er gerade sagte. Sie musste, so viel sie konnte, von dem qualvollen Gespräch zwischen ihrer Mutter und ihrem Geliebten mitbekommen. Ihr war, als lägen zwei Knäuel Schnur in ihrem Kopf, mit zwei Enden. An dem einen zog ihre Mutter, an dem anderen er.
Ich weiß nicht. Man hat das verzweifelte Bedürfnis, zu reden. Ich habe seit 2 Jahren mit keiner Menschenseele mehr richtig gesprochen.
Sie hatte ihn sagen hören, er fühle sich ganz gut. Gott sei Dank, etwas schwach. Er sei gerade aus dem Lazarett gekommen vor 4 Tagen. Sie musste dafür sorgen, dass das Klopfen aufhörte. Die Tür öffnete sich gleichzeitig mit einem Ausruf der Enttäuschung. Ein furchteinflößender Mann in Uniform schaute sie mit hasserfüllten, stechenden, hohlen, schwarzen Augen in einem ausgemergelten Gesicht an.
Ich muss diesen Kerl sprechen. Sie sind nicht Tietjens.
Als ob sie ihn betrügen wollte.
Es ist dringend.
Er ist beschäftigt. Sie können ihn nicht sprechen. Wenn Sie ihn sprechen wollen, müssen Sie warten.
Dieser Mann ist unrasiert, schwarzhaarig und so voller Hass.
Ich bin McKegney.
Jetzt wird er laut.
Captain McKegney vom 9. Einer von den alten Kumpels.
Es ist nicht nötig, dass Sie brüllen. Sie können hereinkommen und warten.
Sie öffnete die Läden in dem leeren Raum rechts hinter der Ecke. Mit diesem hasserfüllten Mann wollte sie nicht allein im Dunkeln sein. Sie wagte es nicht, hinaufzugehen und Tietjens zu warnen. Der widerwärtige Mann knurrte.
Mein dreckiger, verdammter, schweinischer Onkel Vincent McMaster. Sir Vincent McMaster. Und dieser Kerl Tietjens. Alle gegen mich verbündet. Auch Campion. Aber er hat sich übernommen. Major, General, Lord Edward Campion.
Träger des Victoria-Kreuzes, Komtur des St. Michael und George Ordens,
Dadam und so weiter. Zu schlau. Hat ja auch Tietjens an die Front geschickt, damit er getötet wird. Mich auch.
Tietjens, der Liebhaber seiner Frau und ich. Tietjens sagte dem Waschlappen, der Tod sei nichts weiter als eine Betäubung.
Und das zitternde, winselnde Hündchen verschlang, was er sagte.
Sie sagte, haben Sie einen Bombenschock gehabt?
Eben jetzt gerade haben Sie einen Bombenschock.
Habe ich nicht. Ich habe eine schlechte Frau, wie Tietjens.
Sie stand im Türdurchgang, so dass dieser Kerl nicht die Treppe hinaufrennen konnte, wo das Gespräch stattfand. 2 weitere Offiziere, der eine klein, der andere groß, gingen am Fenster vorbei. Sie lachten und waren laut.
Wir wollen Major Tietjens besuchen.
Im Licht draußen schien ein kleiner Offizier zu lauschen. Neben ihm stand eine schlanke, sehr große Dame.
Das ist Nancy aus Bayeux, wissen Sie?
Sie war übermäßig mager und groß und ihre Gesichtshaut spannte sich über den Knochen. Sie war wesentlich älter, wesentlich und feindselig. Sie musste sich ordentlich geschminkt haben, viel rot.
Der Major hat mir das Leben gerettet. Ich muss ihn sehen. Wir haben gesagt, wir würden den alten Teachings besuchen. Es ist doch Waffenstillstand. In Ruhe, in der Kneipe.
Den Tag des Waffenstillstands müsse er einfach mit dem Major verbringen. Ohne den Major wäre das alles nichts. Sie hätten einen Tisch im Holborn bestellt.
Der kommandierende Offizier wird auch kommen. Er liegt im Sterben, wissen Sie? Und ohne den Major wäre es nichts.
Währenddessen kam Teachings die Treppe herunter, langsam wie ein Nachtwandler.
Der ganze Haufen sieht aus, als bereite er sich auf einen Karnevalsumzug vor. Der kommandierende Offizier sieht euch an. Aufpflanzt. Bajonette.
Das Klappenhorn sagte, hold und mild. Hold. Hold
und mild. Hold und.
Hoffe, es gefällt Captain McCagney.
Vielleicht würde dadurch sein Leben gerettet. Und doch?
Ich lieb
sie bis ins Grab.
Grab.
Der ganze Haufen sieht aus, als bereite er sich auf einen Karnevalsumzug vor.
Der kommandierende Offizier sieht euch an. Aufpflanzt. Bajonette.
Wenn das Christopher ist. Dann will ich mit ihm sprechen. Ich will mit Christopher sprechen. Wenn das Christopher ist. Ist das Christopher? Christopher? Wenn das Christopher ist. Christopher. Dann will ich mit ihm sprechen. Bitte. Ich will mit Christopher sprechen.
Teachings hatte sofort gemerkt, dass er es am Telefon mit einer Mutter zu tun hatte, die sich mit unendlicher diplomatischer Raffinesse für ihre Tochter einsetzte. Wie konnte er weiterhin mit der Tochter dieser Stimme etwas im Schilde führen. Aber genau das tat er. Er durfte es nicht, er tat es. Er durfte es nicht.
Ich kann mich nicht von meiner Frau scheiden lassen. Sie ist die Mutter meines Kindes. Ich kann mit ihr nicht zusammenleben, aber ich kann mich auch nicht von ihr scheiden lassen.
Mrs. Wenop gab sich erneut geschlagen und schwenkte auf ihre ursprüngliche Linie zurück. Sie sagte, er kenne die Umstände. Und wenn sein Gewissen es ihm und so weiter und so fort. Sie halte allerdings viel davon, Dinge nach Möglichkeit ohne Aufsehen zu regeln. Mrs. Wenop teilte ihm mit, von einer Miss Wenostrotcht erfahren zu haben, dass Valentine zu ihm gegangen sei. Zuerst, sagte sie, habe sie es für angemessen gehalten, dass Valentine ihn pflegen wollte, sollte er wahnsinnig und notleidend sein. Doch habe besagte Miss Wenostrotcht des Weiteren behauptet, von Lady McMaster gehört zu haben, dass Teachings und ihre Tochter eine jahrelange Liaison gehabt hätten. Und Valentine scheine Miss Wenostrotcht erklärt zu haben, mit Teachings zusammenleben zu wollen. Ehelich. Das Wort ehelich blitzte wie ein Blaufeuer aus dem Telefon. Dieses Mädchen mit dem zarten Gesicht, diese junge Frau sehnte sich nach ihm, wie er sich nach ihr. Er musste Trost spenden. Der Krieg hatte einen Mann aus Teachings gemacht. Er hatte ihn rau gemacht und abgehärtet. Anders konnte man es nicht sehen. Er hatte ihn an einen Punkt gebracht, wo er sich keine Unverschämtheit mehr gefallen lassen würde, zumindest nicht von seinesgleichen. Campion zählte er zu seinesgleichen, einige andere natürlich auch. Und was er wollte, war er bereit, auf sich zu nehmen. Was er bis dahin gewesen war, das wusste Gott allein.
Ein jüngerer Sohn, ein ewiger stellvertretender Kommandeur, wer konnte es wissen? Heute aber veränderte sich die Welt. Der Feudalismus ist am Ende. Seine letzten Spuren sind verschwunden.
Die Welt hielt keinen Platz für Teachings bereit. Er war entschlossen, er war verdammt entschlossen, einen Platz darin zu schaffen.
Mrs. Wenop?
Wenn Valentine und ich einen legalen Ausweg finden können, werden wir ihn nehmen. Aber heute ist heute. Und falls nicht, werden wir einen Unterschlupf für uns finden können.
Von der Haustür kamen Geräusche, viele Stimmen drangen jetzt herauf. Er durfte nicht zulassen, dass Valentine sich allein mit so vielen Stimmen herumschlagen musste.
Ich muss gehen.
Ja, geh. Ich bin sehr müde.
Nachtwandlerisch kam er die Treppe herunter. Er lächelte.
Kommt rauf, Männer! Es gibt Stoff für alle!
Er hatte etwas Königliches an sich. Etwas Allmächtiges. Sie drängten sich zuerst an ihr und dann an ihm vorbei die Treppe hinauf. Alle rannten sie nach oben. Der Mann, dem ein Arm fehlte, drückte ihm mit der Linken beim Rennen die Hand. Sie stießen Freudenrufe aus. Bei allen Feiern geziemt es sich für Offiziere seiner Majestät, Freudenrufe auszustoßen und Treppen hochzurennen, wenn das Wort Whisky fällt, um wie viel mehr heute. Sie waren jetzt allein in der Diele, er auf einer Höhe mit ihr. Er schaute ihr in die Augen. Er lächelte. Nie zuvor hatte er sie angelächelt.
Ich will ihm jetzt sagen, ich falle dir zu Füßen. Meine Arme umfassen deine Knie.
Tatsächlich, sagte sie, ich denke, dass man heute zusammen feiern darf.
Wir werden feiern müssen. Aber ich bin nicht wahnsinnig. Und ich bin nicht notleidend.
Ihre Mutter hatte ihre Vereinigung herbeigeführt. Sie konnten einander anschauen. Alle stiegen die Treppe hinauf, aber die zwei waren allein. Sie traten ihre Hochzeitsreise an. Die Braut zieht aus.
Alle haben Gläser. Woher sind die Offiziere seiner Majestät gekommen? Und die dünne, feindselige Dame hält ein Glas mit etwas Dunkelrotem drin. Alle erheben sich. Prosit.
Prosit, McKechnie.
Auf, McKechnie.
Guter, alter McKechnie.
Ja.
Auf, McKechnie.
Auf, McKechnie. Prosit.
Sie reißen alle den Mund auf, soweit es geht, und brüllen. So laut sie können. Ja, man kann es sehen. Ringsumher schreit und tobt die Welt.
Alle schrien sie.
Tietjens! Guter, alter Tietjens! Guter, alter, dicker Mann!
Prosit!
Vorkriegsstoff! An sowas kommt nur er!
Prosit!
Prosit! Prosit!
Kein anderer als der fette Tietjens. Der Offizier schob Valentine sanft in die Mitte des Raums. Sie war jetzt ganz nah bei ihm. Khaki umgab sie. Sie fingen wieder an, Schreie auszustoßen und zu hüpfen, und die meisten fassten sich an den Händen. Andere fuchtelten mit ihren Flaschen und zertraten ihre Gläser.
Prosit, McKechnie! Guter, alter McKechnie!
Auf, McKechnie!
Auf, McKechnie!
Prosit!
Fon, fon, fon. Wenigstens waren sie nicht mehr auf der anderen Seite des Kanals. Sie hüpften. Die ganze Welt um sie herum schrie und hüpfte. Sie war der Mittelpunkt unzähliger, Schreie ausstoßender Kreise. Tietjens streckte auf Hüfthöhe beide Hände aus. Es war unfassbar. Seine rechte Hand schwebte hinter ihrem Rücken, seine linke war in ihrer rechten. Sie fürchtete sich. Sie war erstaunt. Er wiegte sich langsam. Der Elefant. Sie tanzten. Der kleine Offizier hing an der großen Frau wie ein Kind an einem Telegrafenmast. Sie sagte, oh, jetzt aber. Es war auch einer dabei, der eine wunderschöne Stimme hatte. Er machte Musik, besser als ein Grammophon. Besser.
Les petites marionnettes, les petites marionnettes.
Fon, fon, fon. Auf einem Elefanten, einem geliebten Mehlsack-Elefanten. Sie macht sich auf die Reise auf einem.
Nein, nie mehr ein Wörtchen sagen oder einen Finger rühren. Es ist wie tot zu sein oder wie Gott.
Das Ende der Paraden von Ford Madox Ford. Aus dem Englischen von Joachim Utz. Der Mann, der aufrecht blieb. Zweiter Teil. Erzähler Jens Harzer. Christopher Titchens, Felix Göser. Valentine Wenop, Anna Drexler. Mrs. Wenop, Caroline Ebner. Sergeant, Lance Corporal und Melder, Moritz Kienemann. Colonel, Wolfram Koch. General Campion, Manfred Zapatka. McKechnie, Xenia Lacher. Major, Oliver Nägele. Ton und Technik, Markus Huber, Fabian Zweck und Andreas Meinetzberger. Regieassistenz, Katrin Herm, Stefanie Ramp. Bearbeitung, Musik und Regie, Klaus Buhlert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion Herbert Kapfer.